Einen wunderschönen guten Morgen, auch ganz herzliche Grüße aus eurer Schwestergemeinde FEG Hoffenheim, zu der ich gehöre. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern und dürfen. Für den heutigen Tag habe ich das Thema gewählt, aus Gnade leben. Jesus hat ja seine Botschaften immer mit Geschichten aus dem Alltag illustriert. Manche von denen sind uns sehr klar und gut verständlich, andere aber sind auch sehr komisch, geradezu ärgerlich und werden oft missverstanden. Und so eine harte Nuss wollen wir heute mal angehen miteinander. Mal gucken, ob wir sie miteinander knacken können. Die Beispielgeschichte, die Jesus erzählte, ist das Gleichnis vom unehrlichen Verwalter. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 16. Es beginnt: Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu. Wem gilt also diese Geschichte? Gilt sie den Pharisäern, mit denen er vorher in der Auseinandersetzung war? Spricht er zum allgemeinen Publikum, die jetzt gerade da waren? Zu wem redet er? Zu seinen Jüngern. Auf uns übertragen, zu wem redet er? Zu uns, zu dir. Also müssen wir jetzt gut zuhören, gut aufpassen. Die Geschichte beginnt. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Der wurde von ihm angeklagt, er würde sein Vermögen verschwenden. Sein Herr stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor. Du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte zu sich: Was soll ich jetzt machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Gartenarbeit tauge ich nicht. Und zu betteln schäme ich mich. Doch ich weiß, jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen werde. Er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte er den Ersten. 100 Fass Olivenöl, sagte dieser. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50 Fass. Dann fragte er den Nächsten. Und du, wie viel Schulden hast du? 100 Sack Weizen, antwortete er. Hier ist ein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 80. Und dann kamen vermutlich noch weitere Schuldner. Und dann lobte der Herr den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Menschen dieser Welt, sagte er, sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Und jetzt spricht Jesus: Ich sage euch, macht euch Freunde aus dem Mammon, an dem so viel Unrecht hängt, damit man euch dann, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in großen treu. Und wer in kleinen Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Soweit die Geschichte. Himmlischer Vater, jetzt bitten wir dich, dass du zu uns redest und dass du diese Geschichte erklärst und wir deine Spuren, deine Wahrheit darin entdecken und dass es uns Wegweisung gibt für den Alltag, für die Woche, die jetzt vor uns liegt. Amen. eine merkwürdige, richtig ärgerliche Geschichte. Die passt gar nicht in unsere Werte hinein. Jesus, deckst du etwa Ungerechtigkeit? Lässt du sowas mit dir? Entspricht das deinen Werten? Die Geschichte, die Jesus erzählt, findet in einem kleinen jüdischen Dorf statt. Klein, das heißt, da wohnen vielleicht 300 bis 500 Leute. Das heißt, 50 Häuser, winzige Gehöfte auf einer Fläche halb so groß wie ein Fußballplatz. Winzig klein eigentlich. Ich bin jetzt von einer Woche aus Nepal zurückgekommen, war dort im ländlichen Raum unterwegs. Da waren die Ortschaften ganz ähnlich wie damals in biblischen Zeiten im Heiligen Land. Auch heute noch so. Man muss also eher an Slumgebiet denken, denn an eine mitteleuropäische Ortschaft. Die Leute lebten von der Landwirtschaft, von Viehzucht. Einzelne Handwerker waren darunter gewesen. Es war eine enge Dorfgemeinschaft. Jeder wusste jedes vom Nachbarn. Da gab es keine Geheimnisse. Wenn es irgendwo laute Töne, laute Worte gab, der Nachbar hat das längst gehört. Man hilft einander. Erwartet die Hilfe des Nachbarn, ist auch die Sozialkontrolle da. In diesem kleinen Dorf, von dem Jesus erzählt, gab es auch einen reichen Mann. Ein reicher Mann? Welche Form von Reichtum gab es damals? Ja? Viele Ziegen zu haben, ja, das wäre eine Möglichkeit. Was für andere Möglichkeiten gibt es noch? Richtig, jemand, der ganz, ganz viel Land geerbt hatte. So ein Großbauer. Welche anderen Formen von Reichtum gibt es noch? Gab es damals noch? Ölquellen, Wasserquellen, ja. Welche anderen Formen von Reichtum gab es noch? Drei Formen gibt es dort, ganz typischerweise. Denk mal an die Geschichten, die Jesus sonst noch erzählt hat. Da kommen die alle vor.
Olivenbäume,
Acker, ja, das. Könige, die, richtig. Das, der hätte aber wahrscheinlich nicht im Dorf gewohnt. So. Weinberg, Gewürze, ja, was, wie kommt man an die Gewürze ran? Handel. Also Händler war die zweite Form und die dritte, die manchmal in der Bibel ein bisschen schlecht wegkommen. Zolleinnehmer wäre eine gewesen oder jemand, der mit Geld, ein Bankier, mit Geld gehandelt hat. Geldwechsler und so, werden die erzählt. So, also drei Formen von Reichtum. Das eine ist, mit Geld umzugehen, jemand, der verschuldet war, dem Geld zu leihen und nachher mit Zinsen zurückzukriegen. Die zweite Form, ein Händler, der so Waren irgendwo eingekauft hat im Ausland oder in größeren Mengen und einen kleineren dann verkauft hat wieder, konnte auch Geld verdienen. Und das dritte war, jemand, der große Ländereien hatte. Von welcher Form ist in dieser Geschichte, des Reichtums ist in dieser Geschichte die Rede? Was hatte der Mann, der Reiche hier?
Geld
hat er wahrscheinlich keins gehabt, jedenfalls nicht so furchtbar viel. Das war ja investiert, das Vermögen, und zwar in großen Ländereien. Er hat also ein großes, großes Gebiet gehabt. Und dieser Großbauer, hat entweder Tagelöhner gehabt oder hat das Geld eben verpachtet. Und in der Bibel finden wir eine Reihe von Geschichten. Jemand hat einen Weinberg besessen und hat den verpachtet. Und die Pächter mussten jetzt Pacht bezahlen. Pacht, das konnte jetzt entweder in Form eines Prozentsatzes der Ernte sein oder manchmal auch ein Festbetrag am Erntegut und in seltenen Fällen auch ein Geldbetrag, der dann nach der Ernte gezahlt wurde. So hat dieser reiche Mann offensichtlich ganz viele Pächter gehabt, an die er seine Ländereien, seine Olivenhaine oder seine Weinberge verpachtet hatte. Wie denken die Leute im Dorf jetzt über diesen reichen Mann? Halten die ihn für einen Halsabschneider, für einen Erpresser, jemand, der ihnen das letzten Cent noch aus der Tasche zieht? Wie denken die Leute über den? Ihr habt die Geschichte noch im Ohr, die abgelaufen ist? Ja, woher kommt diese Nachricht? Diese Nachricht wurde ihm zugetragen. Von wem? Der schlechte Verwalter hat es ja wohl kaum ihm gesagt. Sondern es wurde ihm zugetragen. Von wem? Von Leuten aus dem Dorf. Hören wir irgendwelche kritischen Kommentare über diesen reichen Mann in der Geschichte? Nee, nicht. Offensichtlich, wie dachten die Leute im Dorf, die alle Pächter waren, von diesem reichen Mann? Gibt es kritische Bemerkungen über ihn? Nein, also sie denken gut über ihn. Wenn der jetzt die Leute mit überhöhten Pachtforderungen jetzt ausgebeutet hätte, hätten die ihm das zugetragen? Nee. Hätten sie gesagt, geschieht ihm recht. Wenn das ein Gauner ist, braucht es noch einen größeren Gauner, um den mal so richtig auszunehmen. Aber nee, davon hören wir nichts. Ja? Ja, sogar, wie dann die Sache so ganz schief läuft und er seinen Verwalter dann absetzen muss, wie geht er mit dem um? Schmeißt er den ins Gefängnis? Lässt er den gar hinrichten? Wir müssen andere Geschichten von Jesus erfahren. Wie geht er mit dem Verwalter um? Er kündigt ihm, richtig, das muss ja, ist ja notwendig. Da kann er nicht einfach so weitergehen. Aber wie ist was in den Folgen? Wird er jetzt richtig verschlagen? Erstaunlich gnädig, ja? Wir sehen also, der reiche Mann dort ist in der Bevölkerung offensichtlich in gutem Ansehen. Wird nicht als ein Betrüger, als ein Erpresser so angesehen. Jetzt hat der reiche Mann hat einen Verwalter. Warum hat er einen Verwalter? Warum hat er die Arbeit nicht selbst gemacht?
Weil er so viel besitzen muss, delegieren muss.
Richtig, wenn ich ganz viel Besitz habe, dann brauche ich langfristig einen Verwalter. Es gibt noch zwei andere Möglichkeiten, die wir auch in biblischen Geschichten erfahren. Wann hat jemand einen Verwalter eingesetzt? Manche von euch, die kennen ja die Bibel, ja? Die kennen solche Geschichten.
Wenn er verreist.
Und die Reisen waren damals so etwas langwieriger, als es heute ist, wo ich mit dem Flieger setze und innerhalb von 24 Stunden im Land, da irgendwo in Nepal in einem Dorf bin.
Gut, aber ich habe ja andere Prioritäten, also nicht Prioritäten, sondern
Er tut vielleicht andere Arbeiter verrichten und dann kann er das loslassen und den Verwalter weitergeben.
Ja, das heißt, wenn es ganz viel Arbeit gibt, brauche ich einen Verwalter. Oder wenn ich woanders wohne und dann vor Ort so einen Verwalter einsetzen muss. Das scheint ja eher der Fall gewesen zu sein, denn das Gerücht wird mir zugetragen. Er hat es nicht selbst bemerkt. Wenn er dort vor Ort gewesen wäre, hätte er wohl mitgekriegt, wenn plötzlich das Geld in der Kasse fehlt. Oder das dritte eben, wenn jemand geschäftlich auf Reisen ist, längerfristig dann ist und dann jemanden einsetzen muss. Wen setzt man dann als Verwalter ein? Vertrauensperson, richtig. Wer ist das normalerweise? Richtig, den Neffen oder den Großneffen oder irgendeinen Verwandten. Denn als Treuhänder hat er ganz viel Autorität. Und er hat große Verfügungsgewalt. Autorität über das Personal, die Arbeit, hat Vollmachten, Pachtverträge aufzusetzen, Geld einzutreiben, über die Gütergesetz. In der Bibel finden wir viele Beispiele dafür. Wenn aber dann Dinge absolut schief laufen, dass ein schlechter Verwalter ist, was sind die Folgen davon? Auch da gibt es verschiedene Beispiele in der Bibel. Er ist verantwortlich dafür, das heißt, richtig, so ähnlich, wenn ich Vorsitzender in einem Verein bin, ich bin für einige Vereine Vorsitzender, dann hafte ich mit meinem ganzen Eigentum. Oder wenn jemand als Handwerker einen Betrieb führt, der haftet mit seinem ganzen Vermögen für Probleme oder für, wenn es Schulden gibt und so, da geht alles drauf. Also in der Bibel finden wir Beispiele, wo jemand dann zum Tode bestraft wurde oder ins Gefängnis geworfen wurde, bei dem großen kleinen Schuldner, oder mit Schande davongejagt wurde, hat heftige Strafen gehabt, heftige Folgen. Wie ist das hier in dieser Geschichte? Hier hören wir von einem ungerechten Verwalter. Was ist da schiefgelaufen? Wieso ist er ungerecht? War gierig, hat Geld beiseite geschafft. Könnte das der Fall sein? Wenn er Geld beiseite geschafft hat, dann hätte er Geld gehabt. Und wenn er davon gejagt worden wäre, hätte er von dem, was er beiseite geschafft hat, ja dann leben können. Ist aber auch heute so. Leute ziehen Geld aus der Firma raus, schaffen es auf die Kaimaninseln und dann plötzlich sind sie verschwunden und leben dort in Saus und Braus. Und die Firma ist bankrott. Aber von der Geschichte, er sagt, hey, ich kann nicht auf dem Land, auf dem Acker arbeiten als Bauer, als Tagelöhner. Offensichtlich hat er nicht Geld beiseite geschafft, jedenfalls nicht viel. Er kann es verschwendet haben, das heißt, er hat schlecht gewirtschaftet. War überfordert, die Sache ist ihm über den Kopf gewachsen. Er war inkompetent. Und das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Die dritte Möglichkeit nämlich, dass er überhöhte Pachten erzwungen hätte, vielleicht sogar mit Wissen des Reichen, das kann man ja sich nicht vorstellen. Da hätten die Leute nicht so wohlwollend ihm das zugetragen und hätten geholfen, dass die Sache endlich ein Ende findet. Die Nachricht wird also dem Herrn zugetragen, weil er vermutlich woanders wohnt. Wie reagiert jetzt dieser Reiche? Er lädt diesen Verwalter vor. Komm sofort her. Entweder an den Wohnort von diesem Reichen oder aber dem Dienstort, das heißt in dem Dorf. Er stellt ihn zur Rede. Und der Verwalter weiß jetzt nicht, was weiß der Reiche? Wie viel weiß der? Was hat er gehört? Der Reiche sagt also jetzt, der Reiche sagt, was ist dies, was ich über dich höre? Wie reagiert jetzt der Verwalter darauf? Was hören wir in der Geschichte? Fängt er an zu ausreden, fängt er an sich zu entschuldigen, wirft er sich ihm zu Füßen, sagt, es tut mir furchtbar leid, mir ist alles über den Kopf gewachsen und ich habe dumme Entscheidungen getroffen. Hören wir was davon? Nein. Was macht er? Er schweigt. Er sagt gar nichts. Ganz typisch. Wenn irgendwelche Anklagen kommen, man schweigt, und hört erstmal zu, was kommt denn noch? Keine Erklärung, kein Eingeständnis der Schuld. Der Reiche fährt fort, gib Rechenschaft. Gib Rechenschaft meint jetzt nicht, bring die Bücher in Ordnung. Was meint es? Übergib sofort die Buchhaltung. Unsere Tochter, die war in einem ihrer vorletzten Arbeitsstelle, da hatte sie dem Arbeitgeber mal deutlich gesagt, was sie darüber denkt, was da nicht so gut läuft bei der Arbeit. Was war die Folge gewesen? Fristlose Kündigung. Sie durfte nicht mal an ihrem Arbeitsplatz ihren Schreibtisch räumen. Sie dürfte das Betriebsgebäude nicht mehr betreten. Draußen auf dem Hof vorm Tor musste sie ihren Dienstnotebook abgeben und ihre persönlichen Sachen an ihrem Schreibtisch wurden übergeben. Sie dürfte sich nicht mal mehr von den Arbeitskollegen verabschieden. So ist der Arbeitgeber damit eher umgegangen. Ja? Also, gib Rechenschaft heißt, übergib sofort die Buchhaltung. Gerade bei einem Geschäftsführer. Hey, wenn ich den jetzt noch ein bisschen was machen lasse, was macht der? Der vertuscht noch mehr. Der macht noch mehr Chaos, ja, dass man nachher gar nichts mehr nachvollziehen kann. Also, fristlose Kündigung. Da sonst der Schaden noch viel größer werden würde. Und wiederum, der Verwalter, er schweigt. Eigentlich ein Schuldeingeständnis. Der Herr weiß die Wahrheit. Und wenn ich jetzt widerspreche, wird die Strafe noch viel schlimmer. Also sage ich gar nichts mehr. Trotzdem ist doch ganz erstaunlich, dass der Reiche jetzt nicht den schlechten Verwalter ins Gefängnis werfen lässt, verhaften lässt, obwohl er eigentlich zur Wiedergutmachung ja eigentlich verpflichtet war. Nein? Ist eigentlich ein erstaunliches Wohlwollen des Reichen. Da wird etwas von der Gnade des Herrn deutlich. So, was macht jetzt dieser Verwalter? Er fängt jetzt an, ein Selbstgespräch zu führen. Was mache ich nur? Was mache ich nur? Wie komme ich aus dieser Nummer raus? Und er wägt die Alternativen ab. Welche Alternativen hätte es für ihn gegeben? Was hättest du gemacht in so einer Situation? Ja, andere Arbeit gesucht. Mhm. Rausreden, ja, versucht so zu verhandeln und so, so sich, ja, zu entschuldigen. Offensichtlich waren die Missstände so gravierend, da gab es nicht mehr so viel zu sagen. Ja, was er hätte machen können, das finden wir in anderen Gleichnissen, dass man sich vor den Herrn niederwirft und sagt, ist alles ganz schief gelaufen, ich habe es nicht gewollt, ich habe es gut gemeint, aber es ist, ja, ich habe blöd gehandelt, bitte hab Gnade mit mir. Beim großen, beim kleinen Schuldner, ja? Da macht er das. Und der Herr vergibt mir auch noch. Aber auf so eine Idee kommt er gar nicht. Er sagt, graben, als Tagelöhner zu arbeiten, das schaffe ich nicht. Da ist meine Muskulatur viel zu schwach und mein Rücken inzwischen zu schmerzt zu sehr. Also ist er unter meiner Würde, kommt nicht in Frage. Und betteln, kommt das recht nicht in Frage. Mensch, ich blamiere mich noch nicht so. Und das ist so entwürdigend, mich im Elend, in der Armut da hinein zu begeben. In Nepal haben wir so viele Menschen getroffen, die so elend waren, die wirklich am so ins Abseits des Lebens geraten waren. Das war sehr erschütternd gewesen, gerade in der ländlichen Bevölkerung. Aber der Verwalter, er kommt auf den dritten Weg. Was ist die Entscheidung, die er trifft?
Er will sich einen guten Ruf erschaffen, indem er eben was Gutes tut.
Wem was Gutes tut? Ja, den Pächtern. Genau. Er sagt, er kommt auf einen verwegenen Plan. Er sagt, ich will bei den Pächtern einen ganz, ganz tollen Abgang machen. Und dabei werde ich auf die Gnade meines Herrn vertrauen, denn seinen Charakter kenne ich. Ich weiß, wie der nachher handeln wird. Gelingt der Plan, bin ich der große Held im Dorf. Geht's schief? Mensch, da bin ich wirklich für die Strafe noch viel schlimmer, da bin ich mein Lebenslang im Gefängnis. Was macht er? Er lässt die Pächter alle einzeln kommen. Einzeln. Nicht zusammen. Alle Viertelstunde, ja, sitzen die hergerufen worden und jedem geht er gleich direkt an, ohne lange Formalitäten, sofort, ohne höfliche Anrede, er kommt sofort zur Sache. Warum ist er in so großer Eile? Warum hetzt er jetzt da durch? Warum muss er jetzt so schnell handeln?
Ja, vielleicht hat er Angst, dass der Reiche ihn noch sich umdenkt und anders denkt und ihn noch bestraft oder so.
Er ist dann, hat eine fristlose Entlassung gekriegt. Ja? Aber ist das bekannt im Dorf? Nein, noch weiß keiner drum. Also muss er so schnell handeln, dass die Leute im Glauben sind, ich wäre noch Verwalter. Dass sie denken, ich habe noch die Autorität und könnte noch Entscheidungen treffen. Bevor die Nachricht von seiner Entlassung bekannt ist, bevor die Bauern Verdacht schöpfen, wenn die wüssten, er wäre entlassen worden, würden die kooperieren? Ich muss mit meinem Pachtgeber muss ich nachher noch über die irgendwie auskommen. Kann ich es mit dem verderben? Nein, unmöglich. Er kann nur so lange handeln, solange die Leute im Glauben sind, dass er immer noch die Autorität hat. Also, er ruft die einzeln rein und er fragt gar nicht, er fragt dann, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Das heißt jetzt nicht, dass er es nicht wüsste, sondern, was meint er damit? Stimmst du zu, dass dass du diese Schulden hast bei meinem Herrn? Ja, natürlich. Im Im Schuldbrief steht das drin und alle stimmen darin überein. Du stimmst doch zu, dass der Betrag im Schuldbrief den Pachtvereinbarungen entspricht. Du lässt das bestätigen. Und dann fügt er hinzu, dass, und das ist jetzt nicht so ausgeführt, aber von dem ganzen Verlauf der Geschichte ist das vorauszusetzen. Also er sagt, mein Herr ist gütig. Und er weiß, dass die Ernte so schlecht gewesen ist, dass das Wetter so ungünstig war und dass die Umstände jetzt ganz schwierig sind. Und ich habe mich für euch eingesetzt bei meinem Herrn. Und er hat gesagt, ja, ich habe ja Verstehen dafür, dass ihr nicht so viel bezahlen könnt. Ich habe die Pacht reduziert. Also der Reiche hat die Pacht reduziert, hat euch einen Teil der Schuld entlassen. Und das darf ich euch jetzt bestätigen. So, das ist der Hintergrund. Der Erste, der kommt, da werden vorgeladen, der Pacht. So, der Erste, der kommt, der sagt, 100 Bat Fass Olivenöl, das entspricht so 3600 Liter. Also eine ganze Menge, ja, die ja in der Kreide steht. Das müssen wohl von 450 Olivenbäumen sein, entspricht etwa dem Einkommen von 4 Jahren. Entweder ist das aufgelaufen in den letzten Jahren, oder aber die Pächter hatten selbst viele Familienangehörige, die auch mitgearbeitet haben und zusammen eben waren das dann 4 Jahresgehälter, die in der Kreide standen. Nun, im Hebräischen werden die Zahlen durch Buchstaben ausgedrückt. Jeweils ein Buchstabe. Für uns ein bisschen fremd, aber wir kennen das ja auch vom... Das heißt, 100 wird durch den hebräischen Buchstaben Kof ausgedrückt. Und der wird dann verändert auf 50. Und das ist der hebräische Buchstabe Nun. Wir kennen sowas Ähnliches von den römischen Zahlen her. Wenn bei den römischen Zahlen ein V steht, für welche Zahl steht das? Für 5. Und wie ist das bei dem X? Ist 10. Und das I, das steht für? Für 1. Und das L steht für? 50, richtig. Und das C steht für? 100. Und das D? 500. Ja? Und das M steht für? 1000. Wir kennen doch die Jahreszahlen auf so alten Gebäuden. Ja, so. Oder wenn sowas da steht, MMXXVI, was ist das? 2026, unsere jetzige Jahreszahl. Ja? Also, so ähnlich, aber im Hebräischen ist das noch viel, gibt es noch viel, viel mehr Buchstaben. Jeder Buchstabe steht für eine Zahl. So, also, die 100 ist dieses Kof, das ist ein Buchstaben, wird jetzt verändert in Nun, das N. Wir sehen, die sind ganz ähnlich. Da muss man gar nicht viel radieren, ja? Um das da zu verändern. Ruckzuck ist das angepasst. So, und der Zweite, der kommt und sagt, hat 100 Kor Sack Weizen, das sind 27 Tonnen. Also ein großer Berg von Weizen. War ein großes Feld gewesen. Das entsprach etwa 10 Jahresgehältern. Das wird jetzt verändert auf was? Auf 80. Das Kof wird zu P. Wir sehen, man muss da ganz wenig nur verändern. Der neue Buchstabe steht da. Statt 100 steht jetzt 80. Wie groß war die Reduktion jetzt? Dann kamen noch viele andere, so, die jetzt nicht genannt sind. Das war ja nur beispielhaft. Ist ja auch nur eine Beispielgeschichte von Jesus. Aber wenn wir uns jetzt anschauen, wie groß ist die Reduktion des das, der Pacht oder der Schulden?
20%.
Im einen 20%, im anderen 50%. Aber die Differenz ist jeweils zwei Jahresgehälter. Ob es jetzt Zufall ist oder ob das jetzt bewusstes System war, Jahresgehalt, sagen wir, sind so 30.000 Euro, oder? Also wir sprechen davon, 60.000 Euro wurde Ihnen erlassen. Mensch, das ist eine Menge. Jetzt waren das vielleicht sogar 10 Pächter, also reden wir über eine Pachtreduktion von 600.000 Euro oder sowas in der Größenordnung. Boah. Was passiert in dem Dorf jetzt? Wie ein Lauffeuer verteilt sich das. Und was noch mehr? Hey, da wird gefeiert. Wow. Unser Reicher, der ist so großzügig, hat uns jetzt so eine große Reduktion gegeben. Wir waren wirklich ganz, ganz knapp dran. Am Musst und Hunger. Ja, und so. Es lief ganz, ganz schlecht. Und jetzt, durch die Fürsprache von dem Verwalter, ja, ich war ein bisschen Trottel gewesen, aber Mensch, er hat uns doch richtig rausgehauen. Ja? Und jetzt können wir wieder leben, jetzt können wir atmen. So, und es gibt ein großes Freudenfest. Inzwischen hat der Reiche, der Eigentümer, die Buchhaltung von und die ganzen Pachtverträge von dem Verwalter gekriegt. Und jetzt kommt die Freudenprozession bei seinem Haus an. Die Leute feiern alle und danken, herzlichen Dank. Du bist so großzügig. Was hast du uns aus der Patsche geholfen? So, was soll jetzt der reiche Mann machen? Was kann der machen? Er kann sagen, auf Recht bestehen und sagen, wie kommt er dazu? Der Verwalter war längst abgesetzt, der hatte gar keine Vollmacht mehr. Ist alles nichtig. Die alten Pachtverträge gelten alle. Was würde passieren in dem Dorf? Die Freude würde plötzlich in tiefe Enttäuschung umschlagen. Es würde eine Entsetzen geben. Eine ganz, ganz tiefe Enttäuschung. Was ist die Alternative, die der Reiche hat? Das bittere Spiel mitzuspielen. Die Großzügigkeit des Reichen wird gefeiert. Und er lässt sich feiern. Und der Verwalter, das große Held, gefeiert wird. Dessen Ruf, der vorher durch die dummen Entscheidungen ganz angekratzt war, der eigentlich in ganz schlechtem Ruf stand, der aber jetzt plötzlich zu Ehren gekommen ist. Ja, war inkompetent. Aber Mensch, wie der uns geholfen hat. Wie der sich für uns eingesetzt hat und der Reiche sich hat erweichen lassen. Er kommt wieder zu Ehren. Dieser ungerechte Verwalter, er wusste eins, den Charakter seines Herrn, die Großzügigkeit und die Gnade. Hat alles riskiert und gewonnen. Und der Reiche, der zahlt die Zeche. Wir hatten Verlust vorher schon durch die inkompetenten Entscheidungen und jetzt nochmal mit Größenordnung von 600.000 Euro oder mehr weiteren Schaden. Und jetzt kommt dieser ärgerliche Satz. Der Gutsherr lobte den unehrlichen Verwalter. Nicht für seine Gerechtigkeit, nicht für seine guten Entscheidungen, sondern für was? Für seine Klugheit. Für seine Cleverness. für seinen Überlebenswillen. Dass er die Klugheit hatte, sein Reichen, wie soll ich sagen, auszutricksen. Wir finden in der Bibel einige andere Beispiele, in denen es auch so ist. Wie war das bei den Hebammen bei Mose? Die so getan hatten, als wenn die Frauen alle schon längst geboren hätten und so, und dann, um das Leben der Kinder zu retten. Und Gott bestätigt das, obwohl sie diese Lüge. Und auch andere Beispiele gibt es. Also ihr Lob, wofür? Dass er wusste, wo Rettung zu finden ist. Wo es Gnade gibt. Und dass er im Dorf rehabilitiert ist. Ja, er wird als ungerechter Verwalter bezeichnet. Er wird kritisiert in der Geschichte. Die Söhne der Finsternis, so wird es genannt. Die Menschen dieser Welt. Aber gerade das ist der Vergleichspunkt zu uns. Wie viel setzen wir in Sand? Wie viel tricksen auch wir? Wie viel kriegen wir nicht auf die Reihe? Und der Vergleichspunkt der Geschichte ist, wenn ein inkompetenter, überforderter, gerissener Verwalter weiß, wie er sein Problem, sein echtes Problem lösen kann, indem er voll auf die Gnade seines Herrn vertraut, auf seinen Charakter. Wie viel mehr wird Gott in der Krise denen helfen, die sich ihm anvertrauen? Gott bleibt sich selbst treu. Er handelt seinem Wesen entsprechend und das ist Gnade. Was lernen wir aus der Geschichte? Ich muss mal sagen, vier Dinge. Das erste ist, wer ist Gott? Und Gott ist ja dort dieser Reiche. Gott, er bleibt sich selbst treu, handelt seinem Charakter entsprechend. Er liebt selbst den Versager und Betrüger. Und das gibt uns Hoffnung. Ja, er trägt den immensen Verlust, doppelten Verlust. Er verzichtet auf sein Recht. Er handelt nicht nach Recht und Gesetz, wie es eigentlich nötig wäre, wie wir auch sagen würden, das gehört sich nicht. Man kann doch nicht sowas einfach stehen lassen, so ein Spiel mitmachen. Er verzichtet auf Gerechtigkeit und Strafe, wie es erforderlich wäre. Er zahlt den immensen Preis, damit ihm, dem schlechten Verwalter, sein Ruf wiederhergestellt ist. Er hilft Menschen in Not. Das ist, warum wir Gottesdienst feiern miteinander. Darum trauen wir uns auch, zu ihm zu kommen in unseren Gebeten. Das Zweite. Was lernen wir über Gnade? Was ist Gnade? Das ist ein biblischer Kernbegriff, der in dieser Geschichte besonders illustriert, verdeutlicht wird. Gnade ist Gottes freies, unverdientes Geschenk. Das haben wir nicht verdient. Es ist auch eine immense Großzügigkeit Gottes. Weit über das, was uns eigentlich zusteht. Es meint Vergebung und das Wohlwollen Gottes. Und dadurch bringt er den Sünder. Ja, der Verwalter war schlecht. Hat betrogen, hat die Sache auch völlig falsch angepackt. Er bringt ihn wieder unverdienterweise zu Ehren, auf seine Kosten. Das Dritte, wer bin ich? Unsere Situation entspricht ja der von diesem schlechten Verwalter. In der Lage sind wir ja. Das heißt, in so einer ausweglosen Situation. Ja, es ist ein Versager. Er ist überfordert. Er ist inkompetent. Er trifft schlechte Entscheidungen. Er ist egoistisch. Ist eine völlig verfahrene Situation. Und das hat er sich in dem letzten Augenblick eingestanden. Er hat nicht die Augen verschlossen und gesagt, naja, es wird schon irgendwie gut ausgehen. So schlimm wird es schon nicht kommen. Oder lange drüber abwägen und denken, faule Kompromisse eingehen. Er wusste, jetzt muss ganz, ganz schnell gehandelt werden. Das ist die einzige Chance, die ich habe. In 10 Minuten ist es vorbei. Wir Christen sind oft zu zögerlich. Wir wollen es ganz, ganz richtig machen. Und dann verpassen wir die Gelegenheit, die wir haben. Manchmal muss ganz schnell gehandelt werden, alles zu riskieren. Und das heißt Glauben. Glauben heißt, ganzes Wagnis einzugehen, ganz zu vertrauen, sich einfach fallen zu lassen in seine Hände. Das ist Glaube. Ja, dieser Verwalter, wir setzen oft Dinge ins Sand und packen Dinge völlig falsch an. Auch wenn wir Jesus nachfolgen. Auch da machen wir viele Fehler. Für mich ist so tröstlich, dass wir nicht alles richtig gemacht haben müssen, damit Gott uns führen und beschenken kann. Dass selbst wenn wir Dinge völlig blöd machen, völlig versemmeln, trotzdem seine Gnade immer noch da ist. Ich komme zum Letzten. Aus Gnade zu leben. Nachdem uns das geschenkt ist, was bedeutet das jetzt für uns heute und für diese Woche? Dass wir frei sind, die Schulden sind weg, dass wir dankbar sind dafür, dass wir in dieser Versöhnung leben dürfen, dass wir aber auch die Gaben, die uns anvertraut sind, dass wir die jetzt großzügig einsetzen. Es ist nicht nur das Geld. Geld ist nicht da, damit wir es horten für irgendwelche unwägbaren und unvorhergesehenen Dinge. Das, was uns anvertraut ist an Geld, aber auch an Zeit, an Kreativität, sollen wir heute investieren. Heute verteilen. Und wie sagt Jesus, einmal werden wir alles zurücklassen. Wir werden nichts mitnehmen können. Vorgestern war ich bei der Beerdigung eines Cousins meiner Frau gewesen. Das Leben kann ganz schnell vorbei sein. Was nimmt er mit? Gar nichts. Doch, er nimmt was mit. Die Dankbarkeit von Angehörigen. Das, was er in Menschen investiert hat, wo er Menschen gefördert hat, ja, und damit Gott die Ehre gegeben hat. Mutig, das einzusetzen, was Gott uns anvertraut hat. Zur Ehre Gottes zu leben. Und das heißt Nachfolge. Und da haben wir jetzt heute, und die Woche, die vor uns liegt, die Gelegenheit dafür. Wollen wir dort in dieser Großzügigkeit, die Gott uns geschenkt hat, dass er unser Reich beschenkt hat, dass er uns diese Schuld, all das, all unser Versagen, all unsere Scham von uns genommen hat, dass er uns wieder Ehre gegeben hat. Wollen wir das nutzen, einsetzen, um andere zu beschenken, zu segnen? Ich bete noch. Herr, danke, dass du unsere Lebensschuld von uns genommen hast. Auch wenn ich und jeder von uns so viel falsch angepackt haben. Auch wenn so vieles in unserem Leben schiefgelaufen ist. Danke, dass du für uns da bist. Dass deine Gnade genügt. Dass du uns so reich beschenkst. Dass du unsere Ehre wiederhergestellt hast. Dass du so wohl, so gut über uns denkst und für uns da bist. Herr, lass uns dort jetzt deine guten Haushalter sein. Heute und morgen. Dass wir den Segen, den du uns geschenkt hast, deine Liebe, deine Freundlichkeit an andere weiterschenken. Da gib uns den Mut dazu, auch schnelle Entscheidungen zu treffen, zu deiner Ehre.